Willkommen in der nächsten Folge. Fragen an eine Dermatologin.
Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.
Wir waren gerade bei, die Haut juckt, wenn wir uns zu heiß duschen. Tatsächlich.
Kann jucken, ja.
Und wie ist das mit den Schuppen? Und hilft Head and Shoulders. Classic Clean.
Habe ich auch früher viel benutzt.
Ja? Ja. Aber hilft das?
Nicht immer. Weil es kommt drauf an, was für Schuppen du hast. Es ist ganz einfach. Hast du Schuppen gehabt?
Ja.
Hast du sie schon mal richtig zwischen die Finger genommen?
Nee, ich ekel mich und schrei.
Okay. Nächstes Mal, wenn du Schuppen siehst, dann beobachte sie, weil es gibt sogenannte dünne, kleine, trockene Schuppen. Ja, die zerbröseln sofort in der Hand. Und dann gibt es dicke, fettige Schuppen.
Und die sind halt ein bisschen stärker und die zerreibe ich dann in der Hand?
Die zerreibst und die hinterlassen einen Fettfilm.
Okay.
Und das sind zwei verschiedene Klassen von Schuppen.
Okay.
Die einen, die trockenen, entstehen, weil die Kopfhaut trocken ist, weil zum Beispiel zu heiß, zu lang geduscht mit einem zu aggressiven Shampoo oder auch zu häufig. Wenn ich mir zweimal am Tag die Haare wasche, dann trocknet meine Kopfhaut komplett aus. Und die zweite Variante entsteht, weil ich vielleicht einen fettigen Hautzustand habe. Die Haut fettet viel nach und ich wasche vielleicht nicht zu häufig. Und dann fühlt sich so ein Pilz ganz wohl, der Hefepilz. Das zählt ja vor. Ich hoffe, ich durfte diesen Fachbegriff jetzt nennen.
Ich fand es schon toll, dass du Hefepilz gesagt hast. Ja.
Also und dieser Pilz, der reizt dann die Haut und dann bilden sich noch mehr Schuppen und es fettet nach. Und dann entstehen eben diese andere Art von Schuppen. Aber ne, so, das sind die zwei verschiedenen Varianten.
Okay, ich versuche es jetzt noch mal, weil es war neu für mich. Und ich denke mir, okay, jetzt kommst du zu mir und sagst, entweder hast du Schuppen, weil deine Kopfhaut zu trocken ist oder zu fettig. Mhm. Also genau die Gegenteile habe ich jetzt und ich habe aber das gleiche Ergebnis.
Ja, genau, aber das gleiche Ergebnis.
Das sind natürlich
nur
so ganz andere Schuppen. Die einen sind zerbröselt und die anderen sind schmierig. Ja, total anders. Ja, ich habe Schuppen und ich will keine Schuppen. Aber tatsächlich auch mindblowing. Ich muss dann ja genau das andere machen.
Ja. Richtig.
Und nehme ich jetzt das Head and Shoulders, was nach Zitrone riecht oder nach Kirsche? Für welchen Typ?
Ich leite dich jetzt mal hin.
Dankeschön.
Das Head and Shoulders, was verursacht das denn am ehesten, wenn wir das so auf der Kopfhaut aufwenden?
Trockene.
So, perfekt.
Sachen.
Es trocknet die Haut, beziehungsweise es entfettet. So. Jetzt
das
haben wir die Trockene.
Ich hier schon die ganze Zeit. Jetzt, das ist
wir können auch gleich über Läuse reden.
Ja, ja, genau. Der Nocebo-Effekt.
Also, wenn wir jetzt eine trockene Kopfhaut haben
ja.
und jetzt noch schön Head and Shoulders drauf, was glaubst du, was du dann sagst?
Ja, dann wird es noch trockener.
Ja, so. Aber die andere Variante,
dann
wird es
ja, ist besser.
Ist besser, ja. Aber auch nicht so viel, weil Head and Shoulders, wobei ich weiß nicht, ob die neuen Produkte was haben, macht ja nicht so viel gegen den Hefepilz und der ist ja auch blöd. Deswegen gibt es viele Shampoos, die haben mittlerweile ein Antipilzmittel drin. Damit der Hefepilz, der ist ganz normal, den haben wir ganz normal auf unserer Körper.
Ich wollte schon sagen,
also der ist da. Der ist okay. Und der vermehrt sich einfach in diesen paar Fällen übermäßig. So, also das heißt, Head and Shoulders oder andere Shampoos, die so ein bisschen mehr aggressiver sind, ja, stärker entfetten, eher bei diesen fettigen Schuppen. Und sonst hilft es tatsächlich, die Haare längere Zeit nicht zu waschen, damit ich wieder eine Hautfettschicht entwickle an der Oberfläche oder vielleicht sogar eine Haarmaske.
Okay, aber das ist ja eigentlich was.
Kopfhaarmaske. Kopfhautmaske.
Was ist denn eine Haarmaske?
Kopfhautmaske.
Was ist denn eine Kopfhautmaske? Hast du mir. Ich habe die ganze Zeit in dem Podcast mit dir, was mache ich denn alles nicht oder falsch oder so? Ich muss waschen lernen. Ja, okay, gut. Was ist eine Kopfhautmaske?
Eine Kopfhautmaske ist bei einer extrem trockenen Haut auf der Kopfhaut eine Maske. Eher reichhaltig. Okay. Ich kann das zu Hause selber herstellen. Oder ich kann das auch direkt kaufen. Dann packe ich das drauf und wasche es nachher ab.
Okay.
Und dann werden die Zellen wieder etwas geschützt, geschont, reichhaltiger an, dass der Talg wieder simuliert wird und nicht mehr so trocken ist.
Aber eigentlich auch spannend, weil du eigentlich dachte ich, es gibt jetzt zwei unterschiedliche Produkte. Aber eigentlich gibt es ein Produkt, und halt sonst chillen.
Genau.
Oder eine Haut-Haarmaske.
Genau.
Aber wie du mir das verkauft hast, war es eher für mich chillen. Ich wollte diese blöde Hautmaske nicht. Und wenn es von, also entweder geht es von alleine weg oder mit Head and Shoulders.
Genau.
Übrigens, Head and Shoulders könnt ihr kaufen.
Eine wichtige Sache ist, wir haben jetzt gerade die Erkrankung ausgeschlossen. Es gibt ja auch Erkrankungen, die zu Schuppen führen können, wie die
Hyperkeratonose oder so.
Ja, die Schuppenflechte. Ja. Also es gibt die Schuppenflechte, die an der Kopfhaut verstärkt auftritt. Also Psoriasis carpitis heißt das. Es gibt auch noch andere Erkrankungen, die dazu führen, die deutlich seltener sind. Diese Schublade will ich gar nicht groß aufmachen. Aber wenn diese zwei Sachen nicht helfen, das sind richtig große Schuppen, es schmerzt, es juckt extrem. Manchmal kann es ja auch krass bluten, dann sollte das immer abgeklärt werden.
Okay, ja gut, also wenn Psoriasis ist ja nochmal was ganz anderes.
Genau.
Also das ist ja, da geht es ja um Biologika und so weiter. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also hier geht es jetzt wirklich um die Schuppen, die nerven, wenn die auf der Schulter sind.
Mhm.
Wie Ernie aus Stromberg. So die, also nicht die krankhaften Schuppen. Okay, sehr gut. Okay, Schuppen.
Mhm.
Nächster Fehler. Mhm. Hast du noch einen?
Wir haben noch schon fünf.
Wir haben fünf. Okay. Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen an dich.
Mhm.
Ja? Wenn ich mich rasieren möchte oder irgendwie sowas, dann versuche, also ich rasiere mich so einmal im Monat, sieht man. Genau. Dann mache ich irgendwie meine Haut ein bisschen warm, weil dann erweitern sich ja die Poren.
Mhm.
Können sich Poren erweitern? Haben die eine Muskulatur?
Nein. Poren haben keine Muskulatur, die können sich nicht, die können auch nicht, also man sagt, die Haut atmet etc. Das sind alles Begriffe, um das zu visualisieren. Das, was passiert ist, dass die Haut sich dehnt, weil durch Wärme dehnt sich alles, die Durchblutung wird angeregt und durch diese Dehnung werden Poren sichtbarer.
So. Also dann weitern die sich doch und öffnen sie sich nicht?
Ja, öffnen.
Weil ich dachte nämlich, dass es ein Scam ist, dass es nicht stimmt. Öffnen sich ja nicht und wurde mir irgendwie auch.
Es ist kein Muskel drum.
Ja, ja, natürlich ist da kein Muskel.
Oder schließt, und da ist auch kein Fenster oder eine Tür. Und wir sagen, also viele verpönen diesen Begriff mit, sie öffnen
eben
und schließen sich.
Und ich dachte, ich wäre da jetzt auch richtig, dass ich das verpöne. Aber anscheinend, natürlich, wenn es sich dehnt, dann öffnet es sich doch leicht.
Es sieht dann geöffneter aus. Es ist einfach gedehnt. Es ist sichtbarer.
Ja. Ja, sorry, aber ich find den Begriff jetzt nicht so falsch, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, die Poren öffnen sich.
Ja.
Weil da wurde ich schon abgescampt oder ich glaube nicht ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass Poren öffnen kritisch gesehen wird, weil dann im Kopf der Eindruck entsteht von, es wäre ein Ringmuskel drum oder wie auch immer. Ja. Ist aber nicht.
Lustig, also doppelter Scam sozusagen. Okay, gut. Wie schütze ich mich denn vor Falten? Ich hab mal nachgeguckt, irgendwie die häufigsten Fragen an deinen Dermatologen. Deswegen kommen hier so ganz viele. Wie schütze ich mich denn vor Falten?
Fangen wir mal mit den Möglichkeiten an, die jeder machen kann. Nummer eins ist Sonnenschutz. Das hilft nachweislich am besten, wenn wir jetzt bei, nehmen wir mal einem 70-Jährigen oder
aber
einem 70-Jährigen.
Aber ins Solarium kann ich gehen, oder?
Da haben wir auch Strahlung.
Ja.
Also ich habe was ganz Spannendes beobachtet. Und zwar gibt es ja die Ganzkörperuntersuchung. Das heißt, wir haben ja immer uns von der Locke bis zur Socke die Haut angeguckt. Und was glaubst du, ist die faltenfreiste und jüngste Zone am ganzen Körper?
Die Intimzone, wo keine Sonne hinkommt, und die Füße?
Die Gesäßzone.
Die Gesäßzone,
der
okay.
Po ist total glatt und faltenfrei.
Okay.
Da kommt ja keine Sonne hin.
Okay.
So.
Ja.
Das ist wirklich ein ganz großer Faktor. Überall, wo keine Sonne hinkommt, ist die Faltenentstehung nicht so schnell. So, also das ist ein Tipp. Auch dann kommt wieder Lifestyle ins Spiel. Also Lifestyle, Hautpflege, Sport, Trinkverhalten etc. Und dann willst du wahrscheinlich auf ästhetische Behandlung.
Nein. So, deswegen, ja. Ich will einfach nur, so, guck mal, ich kann noch nicht moderieren, auch keinen Podcast machen. Ich habe bei gutefrage.de einfach mir die ersten 10 Sachen raus. Ich will auf gar nichts hinaus. Ich dachte, Falte. Ich frag dich mal was zur Faltenfreiheit. Und Sonnenschutz ist das Thema.
Mhm.
Und man kann Lifestyle. Und man kann natürlich noch diese Botox-Sachen machen.
Genau, Ästhetik. So. Es gibt noch Gesichtsyoga, es gibt noch diese Massagesteine etc. Also es ist sehr
das
viel manuelles. Ich zähle das auch viel zu Achtsamkeit, weil die Personen, die das machen, in der Regel auch insgesamt sehr auf die Haut achten. Und das ist dann wieder so ein Gesamtwirkkomplex. Aber ja, die Lymphabflusswege werden angeregt. Durch das Yoga wird die Muskulatur ein bisschen dicker. Dadurch habe ich mehr Volumen. Dadurch wird die Haut ein bisschen geglättet. Es ist aber nicht ganz vergleichbar vom Ergebnis, wie wenn ich ästhetische Behandlung mache.
Ich muss sagen, ich habe mich mit diesen Falten noch niemals beschäftigt, weil ich finde das auch sowohl beim Mann als auch bei der Frau gar nicht unästhetisch. Ich finde Falten irgendwie cool.
Ja, die erzählen viel.
Ja, und auch so, gerade so um die Augen, heißt das Krähenfüße oder sowas?
Ja. Mhm.
Und die versucht man dann wegzuspritzen?
Nee, es wird nicht versucht, es wird ja dann gemacht.
Okay, damit man weniger lustig und freundlich aussieht?
Ja, und die Lachfalten weniger zu sehen sind.
Aber das ist allgemein so, dass man das anscheinend als attraktiv empfindet, wenn da hier drumherum keine Falten sind, ne?
Ich glaube nicht, dass das Gegenüber das Attraktive empfindet, sondern die Person selbst.
Okay, ja gut, aber es gibt ich beschäftige mich da immer mit so mit allgemeinen Schönheitsmerkmalen, was man evolutionär einfach als schön betrachtet, was man ja, glaube ich, gar nicht mehr sagen darf, ja, und halt, was so von Medien gemacht wird oder Erziehung und so weiter. Und es gibt da natürlich Überschneidungen und es gibt aber so getrennte Sachen und alles ist natürlich in der Gauss-Kurve anzusehen, ne? Mhm. Das heißt, es ist der Durchschnitt und bei mir sind Falten einfach nicht so schlimm. So, also ganz im Gegenteil.
Ich finde Falten auch sympathisch und sie sind bei jeder Person anders, aber ich kann es auch nachempfinden. Auch mich stören ja an einem selbst, ist man ja auch kritisch. Und ich kann den Gedanken total nachvollziehen, zu sagen, ich möchte nicht immer hier diese Zornesfalte sehen.
Ich wollte es gerade sagen. Da war ich nämlich auf einer Party und siehst du, ich habe die nämlich auch. Ich habe nämlich auch so. Ja. Und da hat mir eine Schülerin von dir gesagt, du hast ja diese Zornesfalte, soll ich die wegmachen?
Eine Schülerin von mir.
Ja, eine, die dich kennt jedenfalls und ich glaube auch deinen Medilog-Ender gemacht hat. Und das fand ich irgendwie voll nett, auf einer Party jemandem halbfremden zu sagen, du hast ja diese Zornesfalte. Muss ich erstmal Vokabeln lernen, wo ist eine Zornesfalte, keine Ahnung. Ja, okay. Und da kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Also Dankeschön für die Zornesfalte. Ja, vielleicht werde ich die auch irgendwann mal. Und wenn ich die jetzt botoxe, dann geht die doch nicht weg, sondern die geht dann weg.
Ja, die geht weg. Du bist noch jung.
Okay, das ist nämlich lustigerweise die nächste Frage. Mhm. Wann fange ich mit Botox an? Das fragen Leute. Ja. Wann willst du denn anfangen? So, schon allein ich finde es ja ein bisschen witzig, aber ich finde es natürlich auch ein bisschen kritisch, wenn Leute fragen, wann fange ich denn damit an, ohne dass sie ein Problem haben. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin jetzt gar nicht so gegen Schönheits-OPs. Wenn jetzt jemand sagt, boah, seit Jahren belastet mich jetzt dies und das und es gibt jetzt wirklich eine Methode, die mir hilft, dass mich das nicht mehr belastet, dann denke ich so, jo, okay. Aber so präventiv, wenn ich denke, ja, eigentlich habe ich ja kein Problem, ab wann könnte ich denn anfangen?
Oder sie hat ein Problem und fragt sich, ob sie schon kann oder er.
Okay.
Das kann ja auch so sein.
Und ab wann kann man?
Also rein rechtlich ab 18. Wird aber fast niemand machen. Und sagen wir jetzt mal, es gibt ja verschiedene ästhetische Behandlungen. Die minimalinvasivste, also das heißt die am wenigsten Verletzungen verursacht, ist mit Botox. Und da auch jetzt nochmal, ich sag gerne BTX, Botox. So, dann kommt Hyaluronsäure und dann kommt zum Beispiel Fadenlifting.
Botox und Hyaluronsäure ist auch genau das Gleiche, ne?
fast. Es hat was mit Falten zu tun. Ab dem 25., 26., 27. Lebensjahr ist der früheste Zeitpunkt für Behandlung.
So früh?
Ja. Ich sage jetzt der früheste Zeitpunkt für Behandlung, aber wenn auch nur mit ganz wenig behandelt wird. Also das heißt, Restmimik ist da. Das heißt, Restmimik ist
da. Was heißt denn das?
Restmimik heißt, du hast doch ein Hemd an. Komm,
ja.
So, krempel das mal runter. So, und du siehst ja jetzt, hier hast du einige Falten.
Ja, so. Weil ich das gerade so hochgekrempelt.
So, perfekt. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel Restmimik habe, nehme ich mal eine faltenfreie Stelle, dann mache ich das noch, aber nicht mehr so. Also das heißt, hier ist eine
also
richtige
du kneifst
Falte.
Mich nicht mehr. Aua.
Also das heißt, ich kann...
Nein, das war
ein bisschen,
das war ein Stück Haut. Du sagst,
ja. Echt, habe ich die getroffen?
Ja.
Das tut mir leid.
Du sagst, nee, das ist das Hemd. Es tat jetzt nicht ganz schlimm mehr, aber ich habe es schon gemerkt. Aber gut, dass du es besser weißt. Ja, nee, das war das Hemd.
Ich habe nicht deine Haut gespürt.
Okay, gut. Ich habe hier dann Falten und
also
Restmimik.
Das heißt, es ist nur noch ein bisschen Restmimik. Und nicht mehr wie vorher, das hier.
Ah, okay.
Ja, und vorher, die meisten Personen gucken so richtig angespannt böse.
Ja.
Und dann entsteht diese Linie.
Okay.
Oder aber eben.
Ich gucke doch gar nicht so böse, oder?
Ich rede jetzt gar nicht von dir, okay. Ich rede nur grundsätzlich. Die meisten Menschen, wenn sie böse gucken. Und dann kann mit einer niedrigen Dosierung von dem Präparat Botulinumtoxin die Muskulatur leicht gelähmt werden und entsprechend ist die Falte nicht mehr so ausgeprägt.
Okay. Und die nächste Geschichte, dass Hyaluron und Botox das Gleiche ist, das ist nämlich bei mir die nächste Frage. Mhm. Ist doch, stimmt doch.
Sie sind beide für die ästhetische Faltenbehandlung, aber sie machen was ganz anderes. Also während Botox eine Hemmung des Muskels verursacht, dass der sich nicht mehr so anspannen kann, füllt Hyaluronsäure wie so eine Kuchenfüllung Volumen auf. Also der Muskel ist weiterhin aktiv, aber ich habe Volumen. Und sie können prinzipiell an ähnlichen Stellen, aber nicht genau an denselben Stellen verwendet werden. Also ähnlich, ich kann hier die Tränenrinne auffüllen oder die Krähenfüße mit Botox leben.
Aber es macht doch genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Das eine lähmt halt den Muskel und das andere füllt was auf. Also es ist was total anderes.
Ja, aber sie werden beide für Faltenbehandlung eingesetzt. Ja, okay, eingesetzt.
Gut. Ja gut, ich wollte das nur noch mal klären. Ja. Ja, weil der eine oder andere sagt, ne, Hyaluron.
Nee, es ist was anderer Wirkmechanismus.
Okay. Es gibt ein Thema, das ist so emotional und auch nicht so richtig gelöst, und zwar Akne. Mhm. Also gerade junge Frauen, die haben halt dann ein schlechtes Hautbild und fühlen sich unglaublich unwohl. Ich habe da den Eindruck, die Medizin kann da nicht so richtig helfen. Es gibt da so nicht so eine richtig kausale Therapie. Weißt du, also ich sehe so viele Bilder von Leuten auf Social Media, die auch sagen, das hat was mit meinem Zyklus zu tun, das sind bestimmte Hormone. Und da entsteht halt ein ultra großer Leidensdruck für die ganzen Menschen. Und da frage ich mich, müssten die einfach die richtige Behandlung bekommen? Müssen die zum Arzt? Kann man das immer heilen? Oder muss man auch sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine Akne, die hormonell bedingt ist, die vielleicht bedingt ist, weil ich jetzt die Pille genommen habe oder die Pille abgesetzt habe oder irgendwas anderes los ist?
Die Akne ist ein Riesenthema und ich glaube, viel mehr Menschen bräuchten eine medizinische Behandlung und nicht alle nehmen es in Anspruch. Plus, viele nehmen es in Anspruch, sind aber extrem vorsichtig und sagen, ah, ich möchte jetzt keine Antibiotika oder ich möchte nicht, dass es zu stark aktiv ist und lieber akzeptiere ich, dass meine Haut ein bisschen unrein oder stärker unrein bleibt. Und jetzt kommen wir zum Thema Ursache. Es war ein Riesen, wir haben über die Akne ein Buch geschrieben. Es gibt verschiedene Formen der Akne. Also es gibt sozusagen eine milde Form, wo nur Mitesser entstehen, wo auch so richtige Knötchen und Pickelchen entstehen oder richtig dicke Knoten und bis hin zu Eiteransammlung. Und am Ende ist eigentlich eine Vielzahl an Faktoren verantwortlich dafür. Zum einen, wenn wir die Talgdrüse haben, ja, die sitzt ja hier im Gesicht, dass die zu stark aktiviert wird. Das kann durch männliche Hormone sein, das kann durch die falsche Pille sein, das kann durch unseren Zyklus sein. Das heißt, die ist erstmal aktiv. Dann an der Oberfläche fließt der Talg nicht mehr so richtig ab und die Bakterien, die da sind, die führen zu einer Entzündung. Und das ist der zweite Punkt, ein nicht so gutes Mikrobiom, also unsere bakterielle Flora, kann auch mitverantwortlich sein. Unsere Ernährung, weil die triggert wieder hormonelle Kaskaden, das triggert wieder unsere Talgdrüse und dann die Genetik. Also das heißt, dass meine Zelle einfach, ich nenne es mal cholerisch ist und sie neigt sofort bei Stress zu einer Entzündung. So.
Okay, also wir haben jetzt ganz viele Ursachen genannt. Genau. So. Und die Lösung wäre jetzt, man geht tatsächlich zum Arzt und nimmt auch die Behandlung in Anspruch. Mhm. Kann da den meisten Menschen dann geholfen werden?
Ja, den meisten Menschen kann geholfen werden, aber nicht sofort. Also es ist nicht, dass ich heute die Creme auftrage und morgen ist mein Gesicht hautrein. Sondern es ist ein Prozess von mindestens 4 bis 6 Wochen, bis die Creme langsam anfängt zu wirken und diese Unterlagerungen auch nach vorne kommen und dann peu à peu wird die Haut besser. Und es ist ein Stufenprozess. Ich fange nicht mit der extremsten Therapie an, sondern so peu à peu versuche ich den Sweet Spot zu finden. Ja? Also du lächelst schon.
Ja, ich finde das... Ich finde das so toll, wie du mir das mit den Händen erklärst. Dann denke ich, das mache ich auch immer so. Du machst das so
ja, ich mach das
noch so liebevoll als ich. Deswegen habe ich mich nur gefreut. Ah, okay. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Es tut mir sehr leid.
Alles gut. Ja, und die meisten haben nicht die Geduld. Das beobachten wir auch bei uns. Dann sind sie nach 2, 3 Wochen sagen, nee, ich möchte nicht und hören dann wieder auf. Oder auch ein Beispiel. Ernähren sich sehr, sehr schlecht mit vielen gesättigten Fettsäuren, ja, Pommes, viel Frittiertem, viel Zucker und das alles verschlechtert dann auch die Haut und dann arbeitet man gegeneinander.
Also, Take-Home-Message, die Ernährung hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Haut.
Ja.
Wieder. Ja, also, weißt du, warum gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz und so weiter die Haut verschlechtert? Weil ich wüsste ja jetzt gar nicht ich weiß, dass Entzündungen häufig getriggert werden und so weiter. Deswegen kann zum Beispiel auch bei bestimmten halt entzündungsbedingten Formen sowas wie Omega-3-lastige Ernährung halt helfen, weil es halt entzündungshemmend wirkt. Hast du da irgendwie so eine Idee, wie das jetzt irgendwie wirken?
Es ist, also auch bei Milchprodukten beispielsweise, werden Hormonkaskaden ausgelöst, die am Ende wieder auf die Talgdrüse aktivierend wirken. So ganz einfach.
Auch bei Milch? Ich dachte, Milch wäre ein Scam. Also ich dachte, das stimmt gar nicht.
Nee, auch bei Milch sind, also gibt es Studien, die zeigen, dass wenn auf alternative Produkte, also die, wie heißt es denn?
Pflanzliche Milch, Sojamilch. Pflanzliche,
genau. Dass es dann zu einer deutlich besseren Haut kommt, auch wenn andere Faktoren nicht verändert werden. Und wenn wir über Kohlenhydrate und Fettsäuren reden, dann kommt es dazu, dass unsere bakterielle Flora sich mit verändert und die reagieren dann auf diese gesättigten Fettsäuren anders.
Weißt du, was ich da ganz wichtig finde? Weil wir haben jetzt ca. 500.000 Ursachen genannt und was man tun könnte. Und ich finde es immer wichtig, dass die Leute natürlich zum Arzt gehen, aber auch so ein bisschen mal mit sich experimentieren. Mhm. Weißt du, zum Beispiel, ich habe schon 1000 Meinungen und Evidenzen zu diesen Milchgeschichten gehört. Mhm. Ist das jetzt gut für die Haut? Ist das schlecht für die Haut? Ist jetzt ein Krebs eher begünstigt durch Milch oder eher nicht oder so. Aber wenn ich jetzt ein Problem habe, zum Beispiel ich habe irgendwas Allergisches oder irgendwas an der Haut, warum soll ich dann nicht mal einfach 2 Monate auf Milch verzichten? Also, dass man das einfach mal ausprobiert oder mal seine Ernährung umstellt oder so, das kann man ja einfach mal machen. Ja, und man kann, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass nichts passiert.
Ja,
ja, aber dann ich weiß man's. Ich kenne halt so viele Storys von Leuten, die halt Omega-3 genommen haben oder einfach mal eine vegane Ernährung ausprobiert haben. Mhm. Und jetzt wird jemand sagen, ja, aber warte mal, es gibt ja keine Studie, die zeigt, dass die vegane Ernährung bei Akne, ja, vielleicht liegt es dann aber daran, dass du die Milch weggelassen hast oder so. Weißt du, häufig ist es ja so in der Evidenz, dass wir sagen, das wirkt und das nicht. Aber es sind häufig so viele Sachen, die zusammen agieren oder halt dann voneinander, dass es den Menschen viel mehr helfen kann, wenn die ermutigt werden, an sich selbst einfach mal zu testen, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, weil wir verhalten uns ja so, wie wir uns, sorry für den ganzen Monolog, ja, aber das regt mich mal einfach auf, wir verhalten uns ja so, wie wir uns verhalten oder wir essen, was wir essen, weil wir irgendwie so erzogen wurden, weil dieses Restaurant bei uns in der Nähe ist, ja, weil das der Partner irgendwie gerade eingekauft hat oder so, das ist ja jetzt nicht, dass wir uns überlegen, welches Lebensmittel wäre denn das Beste für die Haut? Wie viel sollte ich mich denn heute bewegen, dass es meinem Körper gut geht oder so? Das ist ja nicht die Frage.
Nein.
Sondern deine Freundin ruft dich an und sagt, hast du Lust, Volleyball zu spielen? Oder wollen wir uns heute besaufen oder so? Ja, und schwuppdiwupp passiert halt das. Ja, sorry, dass ich dich da so unterbrochen habe. Das
ist gut. Ja. Ja, ist vollkommen richtig. Also auch ich würde vieles testen und viele haben aber auch so einen sehr langen Leidensweg und viele werden auch nicht richtig ernst genommen. Also das heißt, Termin vor Ort, ja, dann hier diese Creme und wenn es nicht besser wird, nach 3 Monaten.
Von dem Dermatologen?
Ja, also kriegen wir bei uns auch mit und ich verstehe das auch, weil die Sprechstunden sind überlaufen, nicht überall, aber das wird dann nicht als so ernst empfunden und das ist auch kein Notfall. Die Akne ist kein Notfall, aber für eine Person selbst ist das ein Notfall, weil ich fühle mich unwohl. Und deswegen ist, glaube ich, auch ganz viel oder fällt ganz viel Aufklärung weg, die wichtig wäre. Unter anderem auch, was die Ernährung angeht.
Hat der Dermatologe das immer auf, hat der Ahnung von Ernährung?
Wir machen ja nicht einen Ernährungsmediziner. Also das heißt
von der Ernährung, die sich auf die Haut auswirkt?
Und ja, klar, grobe Ahnung, ja. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit der Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin.
Okay, ich bin da nicht drin in diesen ganzen Zusatzbezeichnungen. Ich weiß auch nicht, was man da. Das kommt ja auch auf die Kammer an. Ja, ja, also das ist, ob man da dann genau das richtige Wissen zu dem, oder bist du da zufällig drin und weißt das?
Nee, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Zusatzbezeichnung.
Gut. Häufig ist das ja so, dass du dann irgendwie 4 Wochen Enden auf Borkum bist oder so und dann hast du so eine Zusatzbezeichnung oder so.
Ja, jetzt ist
so.
Das nicht mehr so. Also jetzt die neue Ordnung, doch, die neue Ordnung besagt, es muss ein Facharzt vorliegen.
Guck plus, mal, können wir glaub, schon nicht, oder?
Genau. Oder nach Alter, es gibt sozusagen die alten Regelungen, die neue Regelung. Und in der alten Regelung gibt es dann nochmal so ein kleines Anhängsel. Das weiß der Laie, das wissen die Leute nicht.
Okay. Der Laie.
Ja, okay, klar.
Gut. Ja, ich bin da auch nicht mehr drin. Ich habe mir auch, du bist ja auch Unternehmerin, manchmal denkt man sich, man muss die Sachen einfach so machen und nicht irgendwie diese Lizenzen sammeln, um dann, naja.
Ja.
Okay. Was hatte ich denn noch für Fragen? Kann man schwer lesen, oder? Ja.
Mhm.
ich habe hier einmal aufgeschrieben, Scheide, Penis. Okay. Also was die Leute ja nicht wissen, der Dermatologe ist ja der Hautarzt. Ja. Aber er hat ja noch ein anderes Fachgebiet,
ja,
nämlich die venerischen.
Venerologie.
Was ist denn die Venerologie? Und weil es ist so lustig, weil man denkt immer bei Haut, also viele Ästhetik und oder halt die Hautkrebsgeschichte, aber dass er auch ein Experte für Geschlechtskrankheiten ist.
Ja, das wissen viele nicht. Also es kommt von der Venus, so, also
nicht von der Vene,
nicht von der Vene, von der Venus, die Venerologie, und eigentlich ist es ganz spannend. Früher, also viele Geschlechtskrankheiten machen Hautveränderungen. Und nehmen wir jetzt mal die Syphilis. Die Syphilis kennen die ein oder anderen bestimmt so als Stichwort. Die macht in bestimmten Stadien auch Hautveränderungen. Und deswegen, weil es nicht so ganz klar ist, was ist das eigentlich für eine Erkrankung, ist sie zur Dermatologie ja so mit reingerutscht. Und seitdem, weil das unbeliebt war bei den anderen Fachdisziplinen, ist sie da auch geblieben. Der Urologe, also der Männerarzt oder die Gynäkologin, die machen auch Geschlechtskrankheiten mit, aber in der Regel wird das über den Dermatologen behandelt.
Aber doch nicht nur die Syphilis, sondern ja, viele Geschlechtskrankheiten.
Ja, mehrere Erkrankungen. Den Tripper, also die sogenannte Gonorrhoe. Es kann, also sobald es aber in die, sagen wir jetzt mal, Eileiter oder dergleichen geht und es die inneren Organe ausschließlich sind, auch Chlamydien beispielsweise, ab da ist das so ein Bereich, da übernehmen dann die Gynäkologen.
In so einer klassischen dermatologischen Praxis, wie viel Prozent sind denn da an Geschlechtskrankheiten? Also wie häufig ist es so, dass ein Dermatologe einen von, also gerufen wird, weil jemand eine Geschlechtskrankheit hat?
Schon häufig. Ja,
und auch, täglich?
Ja, also ja, doch, täglich würde ich sagen, ja.
Okay, also es ist auch ein gutes, ich finde es ein gutes Take-Home-Message, ist ja was total Normales für ihn. Also wir lachen uns jetzt so ein bisschen einfach, weil
also in unserem
Thema
Picare
ist, ja genau, weil dieses Thema so Picare ist, lachen wir darüber. Aber eigentlich, und das wird ja auch klar, ist das ja was total Normales und da sollte der Patient ja jetzt keine Sorgen haben.
Gar nicht.
Ich habe auch schon so viele Leute nackt gesehen. Also
beruflich.
Im Studium und so, ja, beruflich natürlich, ja. Also und es ist tatsächlich, und das verstehen glaube ich viele nicht, es ist halt auch ein ganz anderes Setting. Ich habe zum Beispiel mal ein Praktikum beim Gyn gemacht, ein Zwangspraktikum. Ich finde auch Gynäkologie überhaupt nicht spannend, muss ich dazu sagen. Ich fand es richtig langweilig, weil es läuft dann ja doch immer auf die vaginale Untersuchung und Brüste abtasten hinaus. Also es ist wahrscheinlich die spannendste Fachrichtung dann für den Gynäkologen, aber ich dachte so bei mir, oh Leute, was die, also wie viel Fantasien und wie viel Gedanken sich manche Menschen damit machen, wie es für den Arzt sein könnte, dass der Patient sich auszieht oder so. Wenn man sich mal in den Arzt versetzt oder so und du hast es halt irgendwie am Tag 30 Mal oder mindestens am Tag ein, zwei Mal, dann ist das einfach nicht so spannend. Ich glaube, das wollte ich jetzt einmal kurz rüberbringen. Nee, ich weiß nicht, was gelungen ist. So.
Und auch super wichtig, lieber einmal zu viel als zu wenig vor Ort gehen. Auch wenn irgendwelche Flecken oder nicht schmerzhafte Veränderungen auch entstehen, ja, auch
das,
dann.
Das sind ja meistens die Fiesen, ne? Weil meistens denkt man, es tut irgendwas weh, es könnte Krebs sein.
Ja, oder nee, es tut nicht weh, ich warte, bis es wieder verschwindet.
Aber das meine ich ja.
Ja, genau. Genau. Ja.
Also das meine ich ja, das ist ja das Fiese. Also zum Beispiel, ich mache mich bei meinem Freund nicht so beliebt, oder sobald die Kopfschmerzen haben, sag ich, ja, es könnte natürlich auch dir und der Tumor sein. So. Aber das Fiese ist ja an den bösartigen Tumoren, dass die ja meistens eine schmerzlose Schwellung haben. Also die stören einen gar nicht. Und das ist ja das Schlimme. Mhm. Ja, das sage ich dann im zweiten Satz immer. Wenn du Schmerzen hast, ist das eher ein gutes Zeichen jetzt als ein schlechtes Zeichen.
Schmerzen
sind
gut.
Schmerzen sind vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann noch eine beliebte Frage bei Gute Frage Net. Meine Haut hat rote Flecken nach dem Duschen. Habe ich jetzt Rosacea?
Es gibt eine Vielzahl an Erkrankungen.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, Rosacea wird in verschiedenen Varianten. Weißt
du, das Problem ist, liebe Alice, wenn man Krankheiten nur aus Vorlesungen kennt, wo man nicht hingegangen ist, wenn man diesen Namen gelesen hat. Und das ist genauso wie damals, als ich noch kein Englisch konnte und Harry Potter Bände dann gelesen habe, bevor mir die Rufus Beck erzählt hat, dann irgendein englisches Wort ganz schnell drüber gelesen, dass ich es mir nicht falsch einpräge, sonst wäre ich einer dieser Opfer gewesen, die Huffelpuff gesagt haben. Ober Ravenclaw. Die haben wir mal geschubst, ey.
Nein, also das Rosacea, sprechen wir es in der Regel aus.
Du bist ja süß, dass ich nicht voll der Depp war. Rosacea, ja, ich habe es auch schon mal gehört, ja, Rosacea. Ja. Na, so aber, sprechen wir es in der Regel aus.
Ja, aber auch, also ich kenne viele, viele Patientinnen und Patienten, die kommen mit Rosacea. Es
okay.
ist egal.
Okay.
Gesprungen, gut. Die Gehobskuperose wird es auch bezeichnet.
Ich unterbreche dich nochmal kurz, eine kleine Anekdote, ja, die ist wirklich total unmedizinisch. Damals irgendwie Schule, ich weiß nicht, war eine mal im Ausland, die kam dann wieder und es kam gerade die Hartz-IV-Sätze raus und sie hat einen Vortrag darüber gehalten und hat dann die ganze Zeit Hartz-IV gesagt. Diese Hartz-IV-Sätze, die sind so total krass, ja. Also manchmal ist es schon so ein bisschen lustig, ja, wie Chamaleon. Ja,
okay, das nehme ich mal mit.
Ja, Hartz-IV oder Chamaleon. Ja, das ist ja gut.
Okay. Schöner Chamaleon, ne?
Ja, Chamaleon, ja.
Von How I Met Your Mother, ne?
Ja.
Ja, genau, also das kann es sein. Es kann aber auch eine sogenannte Urtikaria, die Nesselsucht sein. In der Regel ist es harmlos, nichts Schlimmes, kann gut behandelt werden. Kommt darauf an, ob Juckreiz mit dabei ist, dann sind wir eher in der Nesselsuchtkiste. Oder ob es wirklich nur hier im Kopf, Hals, Dekolleté-Bereich ist, ohne Juckreiz, sondern mit so einem flammenden Hitzegefühl, dann eher die Rosacea. Und es kann aber auch sehr unspezifisch sein, dass es einfach mal so auftritt und nicht regelmäßig da ist.
Okay. Und nach dem Duschen? Weil dann
genau,
die Haut durchblutet wird? Oder?
Ja, also wenn wir bei der Urtikaria, bei der Nesselsucht sind, dann kann das Wasser ein Triggerfaktor sein oder die Hitze. Und es gibt die sogenannte Aquagene, also Wasser, durch Wasser verursachte Nesselsucht oder durch Hitze verursachte Nesselsucht. So. Und bei der Rosacea ist es die Hitze. Durch
okay.
die Wärme.
Okay, ja gut. Easy. Mhm. Nächste Frage. Es gibt ja das Schönheitsideal, dass man versucht, immer so ein bisschen brauner zu werden.
Mhm.
Da hat damals unser Prof gesagt, in der Statistik irgendwie 83% der Welt versucht halt eher hellere Haut zu bekommen, nur wir sind so bescheuert und wollen irgendwie dunkler machen, ja. Und wenn man das jetzt machen möchte, kann man das irgendwie machen und trotzdem eine gesunde Haut haben? Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich muss da irgendwie ein bisschen braun sein irgendwie und ich lege mich so gerne in die Sonne und Sonnenbank hier oder so, weil ich kann das nicht so fühlen, weil das war mir nie so wichtig, die Farbe der Haut. Mir war es immer wichtig, dass ich halt breit aussehe. Also ich war immer so halt so unsportlich und zu dünn, sage ich jetzt mal. Und deswegen war das immer so das, worauf ich geachtet habe, aber nie die Farbe der Haut. Aber es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich muss das unbedingt.
Damit
und
ich mich gesund fühle.
Irgendwie sowas. Und das kann ich halt überhaupt nicht fühlen. Und deswegen die Frage an dich, wenn jetzt jemand zu mir kommt oder generell hier, gibt es einen Weg der gesunden Bräune?
Es gibt zwei Wege der gesunden Bräune. Wir können den Weg Nummer eins machen. Das geht aber dann eher ins Orangefarbene, also mit viel Möhren beispielsweise, dann färbt sich die Haut ja auch leicht orangefarben, wenn viel Möhrensaft und Möhren, ja, also das heißt, das ist die eine Variante, die die wenigsten machen werden. Die zweite Variante, die auch gesund ist, kommt aber auf die Lagerung an, sind Selbstbräuner. Also das heißt, Selbstbräuner kennen wir.
Diese Cremes?
Gibt es als Creme, gibt es als Spray, gibt es als Tücher. Die verursachen nichts anderes als eine chemische Reaktion in den Hornzellen. Das ist nicht das Melanin. Es ist kein eigenproduziertes Farbpigment, sondern es ist eine Umwandlung der Hornzellen. Deswegen sind meistens so die Handinnenflächen auch besonders orange oder braun, je nachdem. Und wenn das kühl gelagert wird, ist alles gut. Wenn es warm gelagert wird, dann können die Inhaltsstoffe sich verändern in Formaldehyd und das wirkt krebserregend. Also das heißt, das so als Hinweis.
Okay. Aber mit Sonnenbank geht's nicht, ne?
Mit Sonnenbank haben wir immer das Risiko, dass auch da eine Spontanmutation, also ist eine Zelle durch die Strahlung
kannst du das vielleicht nochmal erklären? Weil das haben wir ja durch die Sonne und auch durch die Sonnenbank. Ich habe mir letztens alle X-Men-Filme angeguckt. Und da geht's ja um Mutationen. Jetzt frage ich mich, wie jetzt mutiert irgendeine Zelle hier und dann habe ich Krebs, das ist auch komisch. Durch die Sonne?
Durch die Sonne, ja. Es ist so. Also die Zellen verändern sich. Deswegen kriegen wir Falten, deswegen kriegen wir Pigmentflecken. Deswegen altern wir auch an verschiedenen Stellen.
Aber die mutieren ja nicht dann und dann haben wir Falten. Mutation ist ja noch was anderes.
Mutation ist nochmal on top. Also Mutation kann begünstigt werden, indem wir Strahlung haben. Und wenn wir unter die Sonnenbank gehen, auch dann versuchen wir, unsere Zellen anzuregen. Wir regen sie an, also eigentlich wollen sie sich schützen. Wir werden ja nur braun, weil sie sich schützen. Sie wollen sich vor der Strahlung schützen. Und wir interpretieren das als schönes Zeichen, aber für unsere Haut ist das Stress.
Wie schützen die sich, dass die Melanozyten dann nach außen wandern oder sich färben oder Pigment abgeben, Melanin?
Sie bilden wie so eine Art Schirm an der Oberfläche und das soll die UV-Strahlung weniger in die Haut hindurchkommen lassen. So, und dann haben wir UVA und UVB-Strahlung. Die UVA-Strahlung macht eher in der Tiefe die Hautalterung, die UVB macht den Sonnenbrand und noch andere Strahlung. Der Punkt ist, dass auch unter der Sonnenbank die Wahrscheinlichkeit da ist. Also, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, das ist die gesündere Variante. Im Gegenteil, meistens schützen wir uns ja sogar noch mehr vor der normalen Sonne und gehen dann richtig prall auf die Sonnenbank, komplett entkleidet und sind dann dort bei mittlerer Stufe, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Minuten machen das mehrmals und dann.
Also, ich habe das wirklich noch nie gemacht, deswegen musst du mir mal helfen. Und da haben die Leute dann einen Entspannungseffekt oder die fühlen sich gut. Ich stelle mir das vor, ich liege da irgendwie nackt, bin schon angeekelt, weil ich weiß, irgendein anderer hat hier schon nackt drin gelegen und dann strahlt mir noch irgendwas in die Augen. Und dann macht das Spaß?
Ich glaube, es geht um die Bräune. Es geht weniger um den Besuch an sich.
Okay, also der Besuch an sich macht aber niemandem Spaß.
Das weiß ich nicht.
Oder doch?
Das weiß ich nicht. Das ist ja sehr individuell.
Ja, wenn gut. Ich bin wie so ein Priester, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Thema, ja.
Ich denke, das fällt auch wieder bei vielen unter den Bereich Achtsamkeit, Selbst, so eigene Behandlung. Nur wäre schöner, wenn es eine Massage ist.
Okay. Dann. Und Sonne ist natürlich die Light-Version davon und da schützen wir uns auch. Und da können wir leider auch nicht gesund braun werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fasse es nochmal zusammen. Es gibt nicht die gesunde Bräune durch die natürlichen oder unnatürlichen Sachen. Wir können entweder Möhren reiben und essen oder wir können uns ansprühen. Richtig?
Genau.
Okay. Hilft denn das Vorbräunen was? Wenn ich jetzt denke, dass ich die Haut trainiere, dass ich dann, nehmen wir mal an, ich will jetzt unbedingt nach Thailand und ich sage jetzt Gesundheit.
Nee, dann direkt gar nicht erst diesen Tipp sagen. Kein Vorbräunen, einfach immer Sonnenschutz verwenden. Weil Vorbräunen macht ja im Kopf den falschen oder den Trugschluss, dass ich denke, ich habe jetzt einen besseren Schutz. In Wirklichkeit ist meine Haut weiterhin der Sonne ausgesetzt und ich sollte auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor 50 von vorne bis hinten benutzen. Ich werde trotzdem auch braun. Das ist falsch. Ich werde auch mit Sonnenschutz braun. Ein bisschen weniger, aber dafür langanhaltend.
Okay. Ja gut, wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und auch das gerade, weil ich wusste es jetzt auch bei mir nicht, weil ich das ist immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Mit der Bräunung. Verstehst du also, dass die Leute, das kostet doch sogar Geld, Solarium, was kostet das? Weißt du das?
Ich glaube, müssten 10 Euro, 15 Euro sein.
Ich probiere das einfach mal aus. Also nein, ich meine, einmal ist doch okay, bestimmt, oder?
Wie immer. Einmal kann man die Sachen testen.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben noch eine letzte Frage. Oder haben wir die schon? Möchtest du vielleicht noch was sagen?
Ja, wenn wir bei der Sonne bleiben
und
beim Sonnenschutz, dann können wir über diesen Mythos sprechen, dass man den Lichtschutzfaktor 10 oder 15, dass der besser wäre, wenn man schon ein bisschen braun ist und dass der genauso gut ist wie Lichtschutzfaktor 50. Oder also viele sagen, ich benutze den 50er, der 15er oder 20er, der ist ja genauso gut. So, oder dann kriege ich ja mehr Sonne ab. Das ist ein bisschen falsch. Ich weiß nicht, wie viel du dich mit Sonnenschutz und den Zahlen, Faktoren auskennst.
Also wenn ich eine 15er nehme oder eine 10, habe ich 25.
Ja, genau. So, das ist die Rechnung. Ich nehme es hintereinander. Nein, das was ist, sie wirken beide am Anfang gleich. Also egal, ob ich 50 oder 15 habe. Aber meine Wirkzeit ist kürzer. Das heißt, bei 15 ist die Eigenschutzzeit mit dem Faktor 15 multipliziert. Ich habe eine Eigenschutzzeit von so 15 Minuten mal 15. Dann habe ich entsprechend, jetzt hilf mir auf die Sprünge, 15 mal 15. Aber habe ich auf jeden
15
Fall...
15 mal 15
habe ich eine kürzere Zeit. Und ich habe meistens gar nicht diese Zeit, weil ich creme nicht dick genug. Also 2 Milligramm pro Quadratzentimeter sollten es sein. Plus ich schwitze, ich gehe ins Wasser, meine Kleidung reibt. Und meine Zeit ist, wenn überhaupt, die Hälfte davon.
Okay. Und nochmal kurz zur Definition. Die Zeit, 15 oder 50 oder so, also der Lichtschutzfaktor, gibt an, wie lange die Zeit, also beziehungsweise die eigene Zeit von weiß zu der ersten leichten Rötung oder so.
Richtig.
Genau, das ist doch der Lichtschutzfaktor.
Die Eigenschutzzeit.
Genau, die sogenannte Eigenschutzzeit. Und die wird dann mal 15, 50 oder sonst irgendwas.
Genau.
Aber die gilt nicht, sagst du, weil man sich sowieso nicht dick genug einreibt oder dann schwimmen geht und schwitzt oder sonst irgendwas.
Richtig. Die gilt nur unter Idealvoraussetzungen, die wir alle nicht erfüllen.
Okay. Wenn du schon sowas sagst, hast du noch weitere Mythen, die du sagen willst?
Mir fallen nachher bestimmt ganz viele noch ein.
Okay, ja gut. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz, jetzt haben wir so viele Sachen schon von dir erfahren, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen über dich erfahren.
Ich müsste gleich mal, glaube ich, hier ausmachen, weil dann wird sie zu heiß.
Okay, ja gut. Ich glaube, wir sind noch in 5 Minuten durch. Das ist auch okay,
ja,
oder?
Ich auch noch 5 Minuten
aufnehmen. Ja, ist ja kein Problem. Okay. Ja, gut. Okay, das, ja gut. Das können wir natürlich auch drin lassen. Okay, du bist Gründerin.
Mhm.
Was hast du gegründet? Diese Schönheitsdingens, wo ihr immer Botox in Leute reinspritzt.
Ja, wir haben eine sogenannte ästhetisch-medizinische Akademie gegründet, MediLogIn. Das heißt, dass Ärztinnen und Ärzte sich fortbilden können in Botulinumtoxin, Botox, Hyaluronsäure, Fettwegspritze und viele weitere ästhetische Behandlungen.
Fettwegspritze ist dieses, dass ich den ganzen Tag Chips essen kann und das macht ihr doch, ne?
Genau, und dann spritzt man das hinterher und deswegen
nimmt man das. Ey, das klingt so seriös, das mache ich bei euch. Macht ihr auch Vigo Roy hier, dieses, was Elon Musk nimmt?
Nee.
Ach, wie schade.
Nee, das machen wir nicht.
Ja, gut.
Und das andere ist eine digitale Hautarztpraxis, das heißt eine App, Dermanostik, da kann uns jeder zu jeder Zeit ein Foto schicken und kriegt einen Arztbrief und ein Privatrezept.
Okay, das muss man selber bezahlen, ne?
Das nicht bei jeder Krankenkasse, also wir haben einige Krankenkassen, die das übernehmen, sind 25 Euro.
Da müssen wir jetzt aber nochmal gucken bei dem Sponsor, dass wir, ne? Okay, aber das wäre ja im Prinzip dann ein total tolles Ziel, wenn man auf einmal, man hat irgendwas auf der Haut, muss jetzt keinen Termin machen, muss nirgendwo hinfahren, sondern macht einfach ein Bild und dann guckt sich das ein Arzt an, ein Facharzt sogar.
Ja, ein Facharzt. Krass.
Dann bist du eine Gründerin und du hast Facharzt angestellt, aber selber kein Facharzt.
Ja, ist doch gut, dass nicht ich das mache.
Ey, ich finde das voll geil. Ja, aber du weißt, dass wenn man jung ist und irgendwie in der Öffentlichkeit dann und die älteren Kollegen, die sind immer weiter, kann es sein, dass sie manchmal ein bisschen sauer sind auf den einen oder anderen.
Ah nee, also ich habe sogar eine ganz tolle Konstellation und zwar mein ehemaliger Chefarzt, der ist bei uns im Expertengremium.
Ach, das ist ja cool.
Und seine Ehefrau ist die Barbara, die unterstützt mich bei Instagram.
Mega!
Die ist auch bereits. Also, ist mega cool.
Okay.
Ja.
Ja, dann reden wir doch gleich mal über mögliche Kooperationen, oder? Okay. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe auch selber ultra viel gelernt.
Das
freut mich wahnsinnig. Hier, tut mir einen Gefallen, bewertet das, folgt der Alice oder Dermanostik. Was wollen wir am besten reintun? Beides?
Dermanostik, gerne.
Dermanostik, ja. Okay. Auch auf TikTok geht ihr voll viral, ne? Muss ich aufpassen, okay. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Folgt, liked, Fragen und so weiter. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.